18. April 1894. Es ist Frühling im Grunewald, einem kleinen Wäldchen nahe Berlin. Zwei Männer stehen sich zum Duell mit Pistolen gegenüber. 5 Schüsse werden entscheiden. Der Herausforderer bleibt unverletzt, seinen Gegner jedoch trifft ein Schuss. Den Folgen dieser Verletzung wird er einige Jahre später erliegen. Doch dieses Duell ist nur das Finale eines Streits und sollte ein großes öffentliches Ereignis werden. Wer sind diese Männer? Der Herausforderer ist der Geheimrat Alfred von Kiederlen-Wächter, welchen wir im Folgenden Kiederlen nennen. Als Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes ist er seit einigen Monaten einer Schmähkampagne der Satirezeitschrift Kladderadatsch ausgesetzt, deren Redakteur Wilhelm Polsdorf er aus diesem Anlass zum Duell gefordert hatte. Der Kladderadatsch, ein bismarcktreuer und populärer Vertreter der zeitgenössischen Satirekultur, veröffentlichte eine ganze Reihe von Schmähungen, die sich gegen das Auswärtige Amt richteten. Explizit gegen Friedrich von Holstein, Alfred von Kiederlen-Wächter und Fürst Friedrich von Eulenburg-Hertefeld. Grund dafür war ein Verdacht des Kladderadatsch, welcher dieses Trio des Auswärtigen Amtes verdächtigte, Vetternwirtschaft zu betreiben und Ämter mit ihnen günstig gewogenen Personen zu besetzen. Aus privaten Briefen der Angegriffenen geht hervor, dass diese einen Informanten in den eigenen Reihen vermuteten, welcher den Kladderadatsch mit internen Informationen belieferte. Satirische Angriffe auf Politiker waren im 19. Jahrhundert, wie auch heute, keine Seltenheit. Was veranlasste Geheimrat Kiederlen zu einem solchen Schritt, der ihn das Leben hätte kosten können? Warum ein Duell, wenn ihm die Möglichkeit einer Strafverfolgung zur Verfügung stand? Diesen Fragen wollen wir uns heute in diesem Podcast widmen. Dieser entstand im Rahmen des Sonderforschungsbereichs Invektivität der TU Dresden. Eine Gruppe des Seminars Invektivität im politischen Machtkampf des Kaiserreichs hat sich mit der sogenannten Kladderadatsch-Affäre beschäftigt. Durch den Podcast begleiten mich Jakob und Martin. Mein Name ist Dorothea Diels und ich moderiere heute durch diesen Podcast. Schauen wir zurück auf das Jahr 1894. Martin, wie würden sich denn die politischen Umstände der Zeit beschreiben lassen?
Das noch junge Deutsche Kaiserreich war einerseits auf dem Weg in die Moderne, andererseits geprägt von jahrhundertealten Moralvorstellungen und Gesellschaftsbildern. Das größte Thema der deutschen Politik dieser Jahre war gleichzeitig eines der größten Themen in der kurzen Geschichte des Reiches überhaupt. Mit der Krönung Wilhelm II. Begann der sogenannte Neue Kurs. Er folgte dem Abdanken Bismarcks, einer der einflussreichsten Personen des Kaiserreichs, selbst als dieser den Reichskanzlerposten an seinen Nachfolger Leo von Caprivi abgetreten hatte. Der Wechsel bedeutete auch einen Wechsel in der Politik und eine zunehmende Fokussierung auf das Militärwesen. Die Richtung des neuen Kurses spaltete die Gesellschaft. Ohne den politisch starken Bismarck konnte Wilhelm II. Viel Macht und Aufmerksamkeit auf sich vereinigen. Zeitgenössische Stimmen bescheinigen ihm allerdings eine Unfähigkeit, mit diesen umzugehen, sowie eine ausgeprägte Weltfremdheit in Bezug auf die Bedürfnisse des einfachen Volkes. Wilhelms öffentliches, extravagantes Image stand im Gegensatz zu der Krise, in der sich die Regierung nach der Entlassung Bismarcks befand.
Nun geht es ja um eine Schmähkampagne gegen das Auswärtige Amt. Wie sah es denn dort unter dem neuen Kurs aus?
Unter Wilhelms neuen Kurs kam es auch zu Veränderungen in der Außenpolitik und im Auswärtigen Amt. Während letzteres unter Bismarck eine relativ kleine Stelle war, konnten unter dem außenpolitisch unerfahrenen Kanzler Caprivi und dessen ebenfalls unerfahrenen Staatssekretären einzelne Diplomaten besonders hervortreten. Dazu zählte vor allem Friedrich von Holstein, der bereits unter Bismarck eine Opposition gegen dessen Russlandpolitik gebildet hatte, welcher sich auch Kiederlen anschloss. Er übte auch starken Einfluss auf den Kaiser aus, zu dem er über den Generalstab und Mittelsmänner wie Eulenburg Kontakt hatte. So wollte er, dass sich der neue Monarch von der Außenpolitik Bismarcks löst, wozu Holstein sich bemühte, Caprivi ins Amt zu holen. Außerdem erreichte er, dass anstelle von Bismarcks Sohn, den Wilhelm II. Favorisiert hatte, ein außenpolitisch unerfahrener Staatssekretär eingesetzt würde, sodass dieser auf Holsteins Urteil bezüglich der Außenpolitik angewiesen sein würde. Die außenpolitischen Änderungen wurden jedoch von Kritik verrissen. Zum Beispiel wurde bemängelt, dass der Fokus auf den Kolonien anstatt auf der kontinentaleuropäischen Sicherheitspolitik läge.
Die eben angesprochene Kritik an den außenpolitischen Veränderungen fand doch sicherlich auch in der Presse Anklang, oder?
Ja, ebenfalls hatte sich die Rolle der Presse verändert. Durch die Neuerung der Kommunikation verkürzte sich die Zeit zwischen einem Ereignis und der Berichterstattung. Dies eröffnet die Möglichkeit, zeitnah auf das Tagesgeschehen zu reagieren und dieses zu bewerten, durch die Presse ein großes Selbst- und Machtbewusstsein entwickelte. Sie eröffnete also eine ganz neue Form der Öffentlichkeitsbeeinflussung. Bereits Bismarck nutzte die Presse durch gezielte Verbreitung von Informationen zu seinen Gunsten. Zum Beispiel durch den Reichsanzeiger. Zudem lässt sich aus dem breit gefächerten Angebot an Tages- und Wochenzeitungen das vielfältige Meinungsspektrum der Zeit abbilden. Dazu gehört auch der Kladderadatsch als satirisches Wochenblatt, welches zum Zeitpunkt der Affäre schon mehr als 40 Jahre Geschichte zu verbuchen hat.
Das waren also die Rahmenvoraussetzungen für die Schmähkampagne des Kladderadatsch gegen das Auswärtige Amt. Aber was genau war denn dort eigentlich passiert?
Die Kladderadatsch-Affäre begann am 3. Dezember 1893 mit einem Artikel des Kladderadatsch, der zu der Einstellung eines neuen Botschafters in Konstantinopel Stellung bezieht. Darin ist die Schmähung noch nicht sehr deutlich erkennbar. Allerdings beginnt hier die Kritik an der Vetternwirtschaft im Auswärtigen Amt, denn der neue Botschafter stand Holstein sehr nahe und hatte bereits zuvor bei Eulenburg um eine solche Position gebeten. Kieterlin selbst hatte die Aussicht, im Sommer den Kaiser bei seiner Skandinavienreise zu begleiten. Hiernach folgten wöchentlich neue Artikel im Kladderadatsch zu dieser Problematik. Erneut ist die Personalpolitik der Aufhänger. Ein württembergischer Gesandter, der zuvor beim Kaiser in Kritik geraten war, wurde durch einen kaisertreuen und Oldenburg nahestehenden Diplomaten ersetzt. Im Verlauf der Affäre erschienen dann Artikel, die sowohl Holstein als auch Kieterlin und Eulenburg als listige Intriganten darstellten. Kieterlin wird beispielsweise Geheimrat von Spätzle genannt, sodass klar wird, an welche Person sich die Invektive richtet. Außerdem erhalten sie darüber hinaus auch markante Eigenschaften, die eine Identifikation möglich machten. Die Artikel gewinnen im Verlauf der Zeit zunehmend an Polemik, wie wir in einem im Februar erschienenen Gedicht noch später in diesem Podcast hören werden. Parallel zu den Artikeln im Kladderadatsch hatte Polsdorf Briefe halb öffentlich zirkulieren lassen. Diese gelangten jedoch über die Frankfurter Zeitung am 7. März 1894 und anschließend über weitere Zeitungen an die Öffentlichkeit. Darin nimmt Polsdorf die Anschuldigungen und Schmähungen nicht zurück, sondern er steht dazu und übernimmt die Verantwortung. In einem zweiten privaten Brief an seinen Verleger vom 17. März betonte er erneut seine Haltung. Dieser Brief fiel jedoch Kieterlin in die Hände, der daraufhin forderte, die Beleidigung zurückzunehmen oder zu einem Duell anzutreten.
Er forderte ihn zum Duell?
Ja, denn einem jedem Duell ging eine Ehrverletzung voraus. Diese Kausalität von Ehre und Invektive war juristisch schon erkannt und im Strafgesetzbuch des Kaiserreiches festgehalten. Sie findet sich in den Abschnitten 14 und 15. Abschnitt 14 handelte Beleidigungen ab, Abschnitt 15 den Zweikampf. Trotz des Aufwandes und der Illegalität waren Duelle extrem populär und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Je höher die gesellschaftliche Schicht, desto ritualisierter war das Ganze. Es gab auf beiden Seiten der Duellanten noch Sekundanten, denen die genaue Organisation eines Duells oblag. Dabei handelten sie auch die Regeln der Duelle aus. In dem Prozess war es auch nötig, die Satisfaktionsfähigkeit des Kontrahenten anzuerkennen, also ob der Kontrahent ein Duell wert war. Das sollte unnötiges Risiko vermeiden. Dazu gab es noch verschriftliche Kodizes und bei Bedarf wurden sogar Ehrengerichte einberufen. In jedem Fall waren Duelle in der breiten Gesellschaft akzeptiert und sie garantierten eine große Öffentlichkeit. Damit wurde auch verbreitet, wer seine Ehre bewiesen hatte. Sich zu duellieren war zudem eine exklusiv männliche Sache und Männlichkeit war erstrebenswert. Eigentlich leitete sich das Duellwesen in deutschen Gegenden grob von der mittelalterlichen Ritterlichkeit ab. Wilhelm II. Äußerte sich allgemein positiv dem Duell gegenüber. Er widersprach damit zum Teil dem Gesetz, doch da er Begnadigungsrecht besaß, konnte er das. Denn das Gesetz musste Duelle grundsätzlich verbieten, um Ausufern und Verlust des Machtmonopols zu vermeiden. Am Ende konnte immer noch vom Kaiser begnadigt werden.
Du hast davon gesprochen, dass durch Duelle vor allem die Ehre wiederhergestellt wurde. So etwas ist für uns heute nur schwer vorstellbar. Welche Rolle nimmt die Ehre in der damaligen Gesellschaft ein?
Im Vergleich zu heute ein sehr viel bedeutenderer. In der Gegenwart reden wir selten von Ehre, auch wenn Ehrenfrau bzw. Ehrenmann vor kurzem das Jugendwort war. Die westliche geprägte Gesellschaft verwendet den Begriff als Synonym für korrektes Handeln. Man ist ehrenhaft, wenn man den Respekt, das Vertrauen und das Ansehen seiner Mitmenschen genießt. In der Öffentlichkeitswahrnehmung ist das Konzept der Ehre hinter Bewertungskriterien wie Leistung und Erfolg getreten. Im 19. Jahrhundert dagegen spielte Ehre eine entscheidende Rolle. Diese legitimierte in gewisser Weise die eigene gesellschaftliche Position. Insbesondere Adelige welche traditionell die mächtigen und einflussreichen Positionen besetzten, waren auf die Wahrung der Ehre angewiesen. Der Verlust der Ehre konnte die gesellschaftliche Position kosten. Besonders die Berufsgruppen der Mediziner, Anwälte, Angehörige der Börse und des Militärs hielten viel auf ihre Ehre. Ehrverletzungen wurden dort sogar vor sogenannten Ehrengerichten intern verhandelt. In einem mehr oder weniger durch das aufsteigende Bürgertum dominierten Staat hatte die Ehre auch eine identitätsstiftende Funktion inne. Sie diente der Abgrenzung gegenüber den als niedriger stehend wahrgenommenen gesellschaftlichen Schichten, welche durch ihre gesellschaftliche Position über weniger Ehre verfügten.
Und wie konnte nun die von dir angesprochene Ehrverletzung über Duelle wiederhergestellt werden? Wie hängen Ehre und das Duellieren zusammen?
Ehre wirkt sich auf die Tradition der Satisfaktionsforderung, sprich des Duellierens, aus. Grundsätzlich konnte eine Ehrverletzung nur auf einer bestimmten sozialen Stufe erfolgen und das Austragen von Duellen war in adligen bzw. militärischen Kreisen besonders angesehen. Wenn der in seiner Ehre Verletzte den Angreifer als gesellschaftlich zu geringfügig betrachtete, konnte er dessen Schmähung hinnehmen, ohne dass daraus Konsequenzen erfolgt wären. Bei allzu groben Beleidigungen wurde ein Gerichtsprozess geführt. Meist reichte jedoch eine Zurechtweisung gewissermaßen von oben herab. Für ein Verständnis der größeren Definition halte ich auch zwei weitere Erscheinungen für beachtenswert. Denn dass Ehre und Duell auch ein sehr männliches Konzept waren, wurde an der Ehre der Frau deutlich, um die sich die Männer häufig duellierten. Für Aristokratie und Bürgertum bedeutend ist die Untertanenkultur per excellence. Dieses treudeutsche Wesen aus blinder Obrigkeitshörigkeit und Kaiserfanatik wurde sogar in einem eigenen Roman Der Untertan aus Korn genommen. Ein übertriebener Nationalstolz und Rangeifer. Viel dieser Mentalität sorgte für unnötige Duelle.
Was bedeutet das hinsichtlich des Duells zwischen Kiederlen und Polsdorf?
Die Ehrverletzung spielt eine entscheidende Rolle im Konflikt zwischen Auswärtigem Amt, vertreten durch Kiederlen, und dem Kladderadatsch, vertreten durch Polsdorf. Um die Mechanismen zu verstehen, die diese Ehrverletzung im Duell statt einer Gerichtsverhandlung münden ließen, bietet es sich hier an, dass wir uns mit dem Konzept der Invektivität befassen.
Der Begriff der Invektivität ist ja im Rahmen des Sonderforschungsbereichs entstanden und daher noch ein relativ neues Konzept. Kannst du es ein bisschen näher erläutern?
Der Begriff Invektivität kommt vom lateinischen Wort invehu, hineinfahren, wobei man in diesem Kontext wohl eher von hineinmarschieren sprechen könnte. Gemeinhin bezeichnet man damit Schmähungen oder Beleidigungen aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Die kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung der Invektive ist dabei durch nahezu alle historischen Epochen ersichtlich. Dies zeigt sich beispielsweise besonders stark in der griechisch-römischen Antike, deren poetische Invektiven tatsächlich den Großteil des überlieferten Schriftgutes stellen. In dieser Zeit wurden Invektiven als legitimes politisches Mittel, so wie man es heute beispielsweise als Satire versteht, erstmalig professionell betrieben. Im Prinzip dient das Konzept der Invektivität dazu, beim Angegriffenen Scham hervorzurufen und oder das öffentliche Ansehen dieses zu verringern. Zu diesem Zweck wird eine Invektive stets nur vor Publikum vorgetragen bzw. präsentiert. Man spricht dabei vom Dreieck der Invektivität, bestehend aus Schmäher, Geschmähten und dem Publikum.
Und wie verhält es sich in der vorliegenden Situation?
Nun, Schmähungen sind, vom allgemeinen Zeitgeist einmal abgesehen, sehr subjektiv und kontextsensitiv. Was für eine Gruppe oder ein Individuum beleidigend oder erniedrigend ist, wird von anderen vielleicht sogar als lobend empfunden. Für wiederum andere ist manches nur im entsprechenden Kontext beleidigend. Für unsere Situation hier müssen wir uns also zunächst einmal vor Augen führen, wo der Kladderadatsch steht, was seine Überzeugungen, Ideale und Werte sind, was er und seine Leserschaft als erstrebenswert ansahen, wozu sie aufsahen und was sie als verachtenswert ansahen. Der Kladderadatsch bewunderte und unterstützte Bismarck sehr. Dieser war in ihren Augen nicht nur ein fähiger Politiker, sondern musste auch mit harten Konsequenzen leben. Anders als beispielsweise das Trium Holstein, wurde er in seiner jüngeren Karriere nach einigen Konfrontationen mit anderen einflussreichen preußischen Politikern an der Neva kaltgestellt. Am Ende der Kladderadatsch-Affäre wurden Holstein und Co. jedoch nur frappiert. Unter seinen Erfolgsleuten und Sympathisanten wurde er vor allem für seine Außenpolitik und seinen Umgang mit den Sozialdemokraten respektiert. Der neue Kurs Wilhelms II. Fand in den Augen der Bismarck-Freunde kaum Zuneigung. Dies lag nicht zuletzt daran, dass Wilhelms Vorgehen in diesen Belangen gegenteilig zu Bismarcks verlief. und sich da somit beispielsweise die ohnehin angespannten deutsch-russischen Beziehungen verschlechterten. Andererseits waren Maßnahmen wie zum Beispiel Wilhelms Sozialpolitik so erfolglos, dass die sozialdemokratischen Kräfte an Stärke und Zuspruch gewannen. Der Kladderadatsch sah in Wilhelm das Gegenteil von Bismarck. Einen unfähigen und arroganten Wunschdenker statt eines fähigen und erfahrenen Soldaten.
Hätte der Kladderadatsch seine Angriffe dann nicht eher gegen den Kaiser statt gegen das Auswärtige Amt richten sollen?
Der Kaiser selbst bot sich selbst als kein gutes Ziel an. Er und seine Ehre waren durch das Gesetz besonders stark geschützt. Somit wäre es für den Kladderadatsch viel zu riskant, diesen direkt anzugreifen. Unbelegte Vorwürfe galten im Reich als Schmähungen, was im Fall des Kaisers fatale Folgen für den Schmähenden haben konnte. Zudem war an seiner Macht und Position im Reich sowieso nicht zu rütteln. Da hätte man genauso gut auch eine Wand beschmähen können. Daher kamen Kiederlin, Holstein und Eulenburg als Funktionäre im Auswärtigen Amt und Teil von Wilhelms persönlichem Klientelnetzwerk als alternative Ziele sehr gelegen. Zudem konnte man durch sie den Kaiser auch von der sprichwörtlichen Anklagebank auf die Tribüne schicken und somit seine fragwürdigen Personalentscheidungen vor Augen führen. Die Vorwürfe der Inkompetenz und Korruption waren leicht gefunden und die Darstellung war simpel genug, um nicht allzu große Probleme zu verursachen. Da Holstein bereits eine Geschichte von Vorwürfen vorzuweisen hatte und dennoch einen sehr hohen Posten innehatte, schien es für den Kladderadatsch erwiesen, dass es ein moralischer Eunuch sehr weit im Reich bringen konnte. Der Kaiser wurde nur indirekt kritisiert. Und das auch nur dadurch, dass ein schwacher Herrscher Korruption und Unfähigkeit dulden würde. Schön ist dies in dem Artikel Die drei Männer im feurigen Ofen, der von drei treulosen Untertanen erzählt, die ihrem guten König so lange auf der Nase herumtrampeln, bis dieser sie am Ende in besagten Ofen wirft.
Dem Duell ging also eine regelrechte Schmähkampagne voraus. Eines der Gedichte, welches im Rahmen dieser von einem anonymen Verfasser veröffentlicht wurde, ist das Lob der Feigheit. Das werden wir uns jetzt einmal anhören.
Lob der Feigheit, eine allgemeine Betrachtung. Den freien Mannesmut zu preisen, nicht recht der Mühe lohnt sich dies. Im deutschen Land, wo Gottes Eisen nach Arndt für Männer wachsen ließ. Die Mut und freie Rede lieben, sind wert geringer Achtung nur. Sie folgen instinktiv den Trieben der angeborenen Natur. Doch den will rühmen ich und loben, der ernst und streng sich selbst erzieht, bis er sein inneres Selbst gehoben auf eine höhere Stufe sieht. Der alter Vorurteile Bürde entschlossenen Sinnes wirft beiseit und von der läsken Manneswürde mit scharfem Schnitt sich selbst befreit. Nur zu, das Streben wird gelingen, dem stets erneuerten Versuch, und weit kannst du's im Leben bringen, als ein moralischer Eunuch. Stets klug und schmiegsam wie die Schlange gehst mit Geschick du deinen Pfad. Glaub mir, es währt vielleicht nicht lange, so bist du schon geheimer Rat. Ob man dann einen Intriganten auf offenem Markte auch dich nennt, ob von den Freunden und Bekannten dich mancher nur von fern noch kennt. Zum Dienst gehst täglich du, mit sichern, gleichmäßigen Schritten, leicht und froh. Und lässest deinen Schreiber kichern dir hinterm Rücken im Büro. Heil dir, wenn so von allen Schwächen du völlig frei geworden bist, wenn dir, was auch die Menschen sprechen, dem Winde gleich im Rauchfang ist, wenn niemals du die immer gleiche, die liebenswürdige Ruf verlierst, bis du zuletzt auch Backenstreiche mit einem Lächeln nur quittierst. Das Höchste hast du dann errungen, und mancher biedre Bürger spricht, was diesem Trefflichen gelungen, ich weiß wohl, mir gelänge es nicht, so auszutilgen mit dem Stumpfe die angeborene Mannsnatur, das ist der höchste der Triumphe im schweren Fach der Selbstdressur.
Wo lässt sich hier ein Bezug zur Invektivität feststellen?
Das Gedicht richtet sich, wie die vorherigen Veröffentlichungen, gegen die Geheimräte Kiederlin und Holstein. Sie werden zwar nicht namentlich genannt, doch wird deutlich, dass sie gemeint sind. Wie in vorherigen Schmähungen werden dem Geheimrat in dem Gedicht Intrigen vorgeworfen. Dazu kommt hier, dass ihm die Manneswürde abgesprochen wird, indem ein Lob auf diejenigen ausgesprochen wird, die sich von deren Natur befreien können und somit eine höhere Stufe erreichen würden. Im Verlauf wird diese aber immer weiter gesteigert, wobei dem moralischen Eunuchen jegliche Moral aberkannt wird. Schließlich stellt der Geheime Rat als Intrigant die letzte Stufe der Übertreibung zum Tiefster. Hier wird nun vollends der Geheimrat als Ziel benannt. Die innere Ruhe des Geheimen Rates, mit der er alles angeht, auch wenn hinter seinem Rücken über ihn gesprochen oder sogar geohrfeigt wird, könnte eine Anspielung auf die fehlende öffentliche Reaktion Kiederlins und Holsteins auf die Invektiven des Kladderadatschers sein. Selbst Backpfeifen würden sie hinnehmen, welche eine Anspielung auf die Invektiven selbst sein könnte.
Wie sieht hier das vorhin angesprochene Dreieck der Invektivität aus? Was lässt sich über die Akteure sagen?
In diesem Fall bleibt der Verfasser anonym. Aber Kiederlin und Holstein sind klar adressiert. Das Publikum wird durch die breit gestreute Leserschaft des Kladderadatschs vertreten, welche durch liberale Ausrichtung vor allem in der Mittelschicht angesiedelt war. Die Auflagenzahl belief sich 1890 auf 50.000 pro Ausgabe. Das ist zwar gering im Vergleich zu anderen illustrierten Zeitschriften, aber angesichts der kontroversen Artikel können die Zahlen für eine satirische Zeitschrift als relativ hoch bewertet werden.
Über welche Mechanismen funktionierte in diesem Fall die Beleidigung?
Bei dem Gedicht wurde auf viele Eigenschaften abgezielt, die sich in der Ehrvorstellung bündeln. Diese wird unter anderem durch ein bestimmtes Männlichkeitsbild repräsentiert. Das Lob, welches im Gedicht gegenüber Kiederlin ausgedrückt wird, ist durch die als Ton formulierte Selbstentmahnung auf geschickte Weise ins Gegenteil verkehrt. Interessanterweise findet die Entmahnung auch nicht über Effimierung statt, sondern über die Aberkennung für einen Geheimrat ehrenhafter Tugenden. Die Zugehörigkeit zu einem Gender stellte schon in der Zeit ein wesentliches persönliches Identitätsmerkmal dar. Und in einer patriarchalen Gesellschaft per excellence wie dem Kaiserreich bedeutet das soziale Konstrukt Männlichkeit ausgesprochen viel. Wenn auch in anderen Maßstäben, kann ich mich selbst 2021 noch zu einer der privilegiertesten Menschengruppen zählen, als weißer deutscher Mann.
Wie kam dieses Gedicht bei dem Geheimrat an?
Wir wissen nichts über eine Reaktion Kiederlins auf das Gedicht. Aus seinem Nachlass geht aber hervor, dass er den Kladderadatsch regelmäßig las und sich mit den Schmähungen gegen ihn auseinandersetzte.
Die Angriffe gingen nicht allein von Polsdorf aus und richteten sich nicht ausschließlich gegen Kiederlin.
Ja, tatsächlich. Für das Invektivitätsdreieck gilt, es muss deutlich werden, wer der Sender und wer der Empfänger ist. Zudem muss ein Publikum gegeben sein. Polsdorf als Redaktionsleiter war jedoch rechtlich für das Geschriebene verantwortlich, verletzte allerdings nicht persönlich die Ehre Kiederlins, wahrte also eine bestimmte Anonymität als Angreifer. Zudem blieb die Reaktionsmöglichkeit stark eingeschränkt, da die Zeitschrift den Autor des jeweiligen Artikels nicht benennen musste und einem Konterangriff ein konkretes Ziel gefehlt hätte. Dann wurde allerdings, und das ist jetzt wichtig, am 7. März 1894 ein eigentlich privater Brief Polsdorfs in der Frankfurter Zeitung veröffentlicht. Dieser benennt durch die Unterschrift Polsdorfs eindeutig den Sender der Schmähung und auch der Empfänger ist durch nicht gerade freundliche Erwähnung Kiederlins deutlich geworden. Ein zweiter Brief, der ihm in die Hände fiel, schränkte die Beleidigung auf Kiederlin ein. Dabei wurde der Konflikt, der relativ unpersönlich zwischen dem Kladderadatsch und dem Auswärtigen Amt stattfand, auf zwei Personen fokussiert und wie unter einem Brennglas verstärkt. Durch diese waren nun auch allen die Identitäten der drei genannten und zentralen Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes bekannt. Aber das Wichtigste ist, die Veröffentlichung in der Frankfurter Zeitung öffnete die Schmähkampagne einem breiten Publikum. So war nun nicht nur die Leserschaft des Kladderadatschs mit dem Thema vertraut, der Brief wurde noch in anderen Tageszeitungen wie den Münchner Neueste Nachrichten abgedruckt.
Was bedeutete das für Kiederlin?
Aus seinem Nachlass geht hervor, dass er die Affäre zunächst sehr gelassen nahm. Zum Beispiel bat er in einem Brief vom 26. Februar 1894 mit ironischer Gelassenheit sogar um ein Exemplar des Kladderadatsch für seine Sammlung und machte sich über die Schmäher lustig. Er wurde allerdings zunehmend in die Ecke gedrängt. Durch seine hohe gesellschaftliche Position und seine Nähe zum Kaiser verfügte Kiederlin über ein hohes Maß an Ehre. Aber genauso war dieser auch empfindlich gegenüber Angriffen. Seine politische Stellung verstärkte das noch, da es ein hohes öffentliches Interesse ein Publikum garantierte. Für Kiederlin bestand durch die Einbeziehung eines breiten und öffentlichen Publikums ein gewisser Handlungsdruck, aber auch direkt von oben. So bemerkte der Kaiser zu der Affäre, dass bis zum Austragen des Duells, Zitat, die Ehre des Herrn von Kiederlin gewissermaßen in suspendo sei, seine Majestät ihn nicht nach Abbazia mitnehmen könne. Kiederlin durfte ihn also nicht mehr auf seiner Reise begleiten, wenn er seine Ehre nicht wiederherstelle.
Ihm blieb also gar nichts anderes übrig, als auf die Schmähungen zu reagieren, wenn er sich in seiner Machtstellung behaupten wollte. Was für Handlungsmöglichkeiten hatte Kiderlin jetzt?
Am einfachsten wäre gewesen, alles unter der Hand und möglichst direkt zu lösen. Zunächst hatte das Amt deswegen ganz diplomatisch gegenüber Medienleuten aus dem Kladderadatsch-Umfeld Einfluss gesucht. Das taten sie, indem sie auf die Bonafides der Redakteure hinwiesen, also auf deren Ansehen. Auch der Kladderadatsch konnte die Inhalte seiner Kampagne nicht beweisen und auf diese Karte wurde damit erfolglos gesetzt. Holstein schickte sogar noch einen Freund und preußischen General zu dem Verleger des Kladderadatsch, der Leutnant A.D. war. So unterstand er dem militärischen Ehrgericht. Doch einem Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes nach, Otto Hamann, macht dies den Redakteur Polsdorf erst recht rabiat.
Das hat also nicht geholfen. Und jetzt?
Um die Ehre wiederherzustellen, blieben nur noch zwei Möglichkeiten. Eine Klage oder ein Duell. Die Klage würde seine Ehre nicht wiederherstellen, denn der Fähigkeitsbeweis würde hierbei den Anwälten überlassen. Auch hätten interne Informationen preisgegeben werden müssen, um die Grundlage der Beleidigungen und Unterstellungen zu prüfen. Da der Kladderadatsch seine Informationen von Informanten aus dem Auswärtigen Amt bezog, hätte das zu unbeabsichtigten Enthüllungen geführt. Zudem würde der Prozess ein noch breiteres Publikum generieren. All das sind Effekte, welche die Beteiligten auf jeden Fall vermeiden wollten, wie durch einen Brief Holsteins deutlich wird. Zitat: Man weiß eben, dass ein Prozess, der fast 2 Jahre dauern würde, alle möglichen speziellen Diener Eurer Majestät als Zeugen vorrufen würde, große Unruhe erzeugen und seiner Majestät Schaden zufügen würde. Ein Blick in die auswärtige Presse genügt übrigens, um den Schaden zu ermessen, der jetzt schon angerichtet ist und angerichtet würde, wenn ein Prozess so sensationeller Art entstünde, dass ihn der demokratisch fortschrittliche Richterstand unter einem schwachen Justizminister zu einer Art Panama-Skandal frisieren könnte. Nachdem Holsteins anfangs also eine Klage favorisierte und Kiderlin ihm nach anfänglichem Amüsement beipflichtete, hielten es beide für wenig aussichtsreich oder sinnvoll zu klaren. Der Kanzler Caprivi war der vermutlich einzige Befürworter eines seriösen Gerichtsprozesses. Die beiden Diplomaten sahen sich nun nach eventuellen Intriganten um und so forderte auch Holstein am 31. März 1894 einen seiner Verdächtigen zum Duell auf. Nachdem nach 3-tägiger Verhandlung jedoch keine Einigkeit zwischen den sich Duellierenden gefunden werden konnte, nahm dieser die Forderung nicht an, erklärte aber öffentlich, dass er nicht an der Schmähung beteiligt gewesen sei.
War es denn lohnender, sich zu duellieren, mit dem Risiko zu sterben?
Durch ein Duell würde er Polsdorf und das durch ihn repräsentierte Satireblatt unweigerlich aufwerten, da dieser als ehemaliger Gymnasiallehrer nicht denselben Status und dieselbe Prestige und damit nicht dieselbe Ehre genoss. Dies schien aber angesichts des drohenden politischen Gesichtsverlustes ein Kollateralschaden zu sein. Das Duell gab zusätzlich die Möglichkeit, die Anonymität der Zeitschrift zu überwinden, denn irgendwer musste sich vor den Haus stellen. Und Kiderlin hatte militärische Erfahrung. Auch seinem Charakter und Stand entspricht diese Art der Konfliktlösung besser als ein Prozess. Er wird als Lebemann beschrieben und kannte das Selbstbewusstsein der Oberschicht, eigene Angelegenheiten selbst zu lösen. Aus dem Abschiedsbrief, den Kiderlin an seine Frau schrieb, wird jedenfalls ersichtlich, dass er es als seine Pflicht ansah, Satisfaktion zu fordern. Zitat: Ich konnte als Ehrenmann nicht anders handeln. Kiderlin entschied sich für das Duell.
Warum hat Polsdorf angenommen?
Polsdorf als gesichtsloser Redakteur hatte viel weniger Anlass zur Teilnahme und weniger Aussicht auf persönlichen Ansehensgewinn. An dem Punkt der Duellzusage hat Polsdorf sich wohl überschätzt. Er hatte 4 Wochen Vorbereitungszeit und Duelle gingen selten tödlich aus. Auch hatte er es bestimmt als Respekt oder Ehrerweisung verstanden. Vermutlich wurde er von Informanten und den Hintermännern der Kampagne zusätzlich vorgeschoben.
Mussten die Duellanten denn keine Strafe fürchten? Strafgesetzlich waren Duelle ja immerhin verboten.
Ja, und das konkrete Duell wäre bei vorheriger Aufgabe straffrei geblieben. Im Regelfall bedeutete ein durchgeführtes Duell eine Festungshaft von 6 Monaten. Dabei blieb jedoch die Ehre erhalten, denn die Haft wurde zur Ehrbestätigung in Kauf genommen. Im konkreten Duell wurden beide zu 4 Monaten Haft verurteilt. Doch wegen seiner Nähe zur Macht musste Kiderlin nur 2 Wochen einsitzen. Eine Begnadigung wurde auch Polsdorf zugestanden, denn seine Teilnahme am Duell brachte ihr Anerkennung und Hochachtung der Obrigkeiten.
Nun haben wir den Ablauf der Ereignisse ganz gut rekonstruieren können. Kurz noch einmal zusammengefasst. Wie konnte sich eine Schmähkampagne zu einem Duell hochschaukeln?
An und für sich waren Schmähkampagnen zu dieser Zeit nicht ungewöhnlich. Auch dass Männlichkeit und Ehre angegriffen wurden, war ein häufig gebrauchtes Mittel zur Herabsetzung von Personen. Und ein effektives. Denn der gesellschaftliche Druck, welcher durch Traditionsdenken und Hierarchiestreben heraus entstand und ein standesgemäßes Handeln verlangte, war sehr hoch. Und zwar deshalb, weil Ehre und Ansehen unmittelbar mit der politischen und sozialen Stellung verbunden war. Was in diesem Fall besonders ist, ist, dass den Angriffen und Vorwürfen des Kladderadatschs ein wahrer Kern zugrunde lag, welcher auf einen Informanten im Auswärtigen Amt zurückging. Das verlieh der ganzen Affäre eine politische Brisanz, welche bei anderen satirischen Angriffen auf Politiker fehlte. Zudem führte der veröffentlichte Brief Polsdorfs zu einer breiten Öffentlichkeit und erhöhte damit den Handlungsdruck auf Kieterlen, seine Ehre wiederherzustellen, um seine politische und soziale Stellung aufrechtzuerhalten. Eine Klage wurde im Verlauf der Schwerkampagne ausgeschlossen und so entschied er sich unter dem Druck des Kaisers und der Öffentlichkeit für ein Duell. G-Legationsrat von Kieterlen Wächter, Leiter des offiziösen Pressbüros, deren Einfluss unglaublich weit reicht und dadurch geschickt ausgesuchte Vermittler auch anständige Leute beeinflusst, ohne dass oft der Chefredakteur eine Meinung davon hat. Ungemein schlauer, gewandter, frivoler Lebemann. In diesem Sinne hat das Gedicht also auch einen Teil beigetragen, aber nicht zum finalen Entschluss geführt.
Nun blieb die Affäre nicht folgenlos.
Das stimmt. Polsdorf wurde zu einer viermonatigen Festungshaft verurteilt, die allerdings nicht so hart ist, wie man sich das vorstellen mag. Für Offiziere wie Kieterlen standen bequeme Räume zur Verfügung und wie aus seinem Nachlass hervorgeht, vertrieb er sich die Zeit mit Spazierengehen, Zeitung lesen und Skat spielen. Natürlich nur mit ranggleichen Mitgefangenen. Sowohl Kieterlen als auch Polsdorf wurden vorzeitig aus der Haft entlassen. Der Kladderadatsch verfehlte zwar das Ziel seiner Invektive, da alle drei Diplomaten im Amt blieben und ihre Karriere fortsetzen konnten, jedoch zeigt die Reaktion Kieterlens und auch Holsteins, welchen Einfluss die satirische Presse auf solch hohe Beamten ausüben konnte und dass diese in Zukunft fürchten mussten, der öffentlichen Meinung ausgesetzt zu sein. Dabei wurde natürlich auch das Prestige des Kaisers und der Regierung untergraben.
Die Affäre sagt einiges darüber aus, wie stark die Moralvorstellung, insbesondere das Konzept der Ehre, der damaligen Zeit mit den geltenden Gesetzen koexistierte, auch wenn diese sich teilweise widersprachen. Die Verurteilung war praktisch pro forma, um die Gesetzgebung nicht auszuhöhlen. Dass die Lösung eines Konfliktes durch ein Duell trotzdem außergewöhnlich war, zeigt das große internationale Medienecho. So berichteten zum Beispiel die New York Times oder die Vatikanzeitung über das Duell. Aber im Resultat gingen beide Parteien mit gewahrter Ehre aus der Affäre.
Happy End?
Für den Informanten ging die Geschichte weniger glimpflich aus. Er erschoss sich schlussendlich nach dem Erhalt eines Briefs von Polsdorf. Vermutlich enthielt er brisantes Material. Der Brief ist leider nicht enthalten geblieben, sodass der genaue Inhalt uns unbekannt ist. Auch Polsdorf hatte nur kurze Zeit Freude an seiner Freiheit. Er starb 12 Jahre nach dem Duell an den Folgen seiner Schlussverletzung.
Danke für das Gespräch.